Es freut mich, dass wir unser Studium in Esra und Nehemia fortsetzen können. Und wir haben heute in der vorletzten Stunde den Untertitel mit schlechten Entscheidungen umgehen. Wir erinnern uns, dass das Volk jetzt Jerusalem wieder aufgebaut hatte. Man hatte auch die Einweihungsfeier gefeiert. Der Nehemia war zurückgekehrt zu seinem Dienst am Hofe des Königs. Und er kommt nach einigen Jahren wieder zurück. Und er findet einen katastrophalen Zustand wieder, nicht des Äußeren, sondern des inneren Wandels der Kinder Juda und Benjamin. Er findet, dass sie wieder die Ehen eingegangen sind mit Fremden. Sie haben Kinder, die die Sprache nicht sprechen. Er findet, dass durch die Verwandtschaft mit den Heiden, mit den fremden Völkern, ein Verwandter des hohen Priesters im Tempel seinen Wohnsitz hat, und anstelle, dass man dort die Schatzkammer hat für die Leviten, hat man das verunreinigt und hat etwas anders dahin getan. Dadurch hat man dann auch den Sabbat gebrochen, und die Leviten konnten den Dienst im Tempel nicht tun, weil sie hatten keine Mittel dafür. Und jetzt kommt Nehemia zurück und er trifft drastische Maßnahmen, um den guten Zustand wiederherzustellen. Und eines dieser drastischen Maßnahmen ist, dass es zu einer Trennung kommen muss zwischen den verheirateten Partnern, das heißt, die Männer, die sich fremde Frauen genommen haben, sollten ihre fremden Frauen wegtun und quasi sozusagen neu anfangen mit einheimischen Frauen. Das heißt, man sollte das Volk wieder zu einer Nation machen, das auch vom physischen her und natürlich daraus folgt auch das Geistige eine Einheit ist. Diese drastische Maßnahme kann natürlich sehr falsch interpretiert werden, wenn man nicht versteht, welches der Plan Gottes dahinter ist. Und wenn wir verstehen, was auf dem Spiel steht, dann wissen wir auch, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Werk zu beenden. Wir lernen ja nicht aus der Geschichte, um etwas zu wissen. Wir lernen, um zu sehen, wie müssen wir heute das Ganze in unserem Leben anwenden. Und so gibt es natürlich die Ehe als ein Fundament der Gesellschaft, die ganz wichtig ist und die wir auch ansprechen werden. Es gibt aber auch die Ehe als Bild für Gott und seine Gemeinde, das heißt für das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk. So, deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass wir sowohl das, was die Realität ist, das heißt die Ehe an sich, aber auch das Bild, das die Ehe darstellt, für uns in unseren letzten Tagen richtig verstehen und wissen, was wir daraus lernen wollen. So, wir erinnern uns an die Grundsätze der Schöpfung. Gott hat nichts gemacht für sich selbst und er hat auch nichts gemacht, das aus sich selbst existieren kann. Hat die Erde gemacht, dass alles, was drauf ist, die Erde unterhält und vermehrt. Er hat die Sonne gemacht, dass alles auf der Erde erleuchtet wird. Er hat den Mond gemacht zur Erleuchtung der Nacht. Er hat den Menschen gemacht zum König, das heißt Verwalter und Koordinator aller Funktionen. Und da er wollte, dass der Mensch nicht allein ist in seiner Tätigkeit, hat er ihm eine Partnerin geschaffen, Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein, und hat sie zusammengeführt zu einem Zweck, nämlich zum gemeinsamen Dienst für den Auftrag, für den er den Menschen gemacht hat. Er hat den Menschen nicht für sich gemacht und hat die Frau nicht für den Menschen gemacht, sondern hat beide gemacht, damit sie für Gott dienen, damit sie einen Auftrag erfüllen. Und darin war enthalten die Vermehrung des Glücks und der Mitglieder. Das heißt, Gott hat alles gemacht, das, was der Mensch tut, ihm Freude macht. Wir haben es gesehen beim Nehmen, beim Umsatz und bei der Betrachtung der Frucht ist die Freude ein wachsender Prozess, eine wachsende Erfahrung. Um etwas zu erfüllen, braucht man ein Mittel und Gott hat das Mittel festgelegt, es ist die Liebe. Das heißt, die Liebe sucht nicht das ihre, sie ist genau die Erfüllung des Gesetzes, dass niemand für sich selber da ist und auch nicht der andere für sich, sondern jeder ist zu einem Dienst da, zu dem Gott ihn gegeben hat. Dadurch braucht man natürlich eine Quelle, man braucht eine Orientierung und Gott ist die Orientierung. Der Beginn der Ehe war in dem Moment, wo Gott ihm die Eva zuführt und der Mann erkannte seine Frau, das heißt, er hatte einen intimen Verkehr mit ihr, das war die Schließung der Ehe und sie sollte ohne Ende sein. Wir wissen, dass das leider nicht so blieb, dass der Mann und die Frau wollten mehr sein als nur ein Geschöpf, mehr sein als nur Menschen und dadurch wurden sie verführt, sich von Gott zu trennen und jetzt zu denken, sie sind selber ein Gott. Und damit hat sich natürlich der Zweck der Familie verändert. Jetzt geht es nicht mehr um den Dienst, jetzt heiratet nicht man mehr, um gemeinsam zu dienen, sondern man heiratet, dass der andere mir dient. Das heißt, der andere soll mir meine Bedürfnisse befriedigen. Ob das das Liebesbedürfnis ist bei der Frau oder die Sexualität bei dem Mann, weil es gibt ja gewisse Schwerpunkte in jeder seiner Bedürfnisse oder ob es der Kinderwunsch ist. Egal, um was es geht, all das Gute, was Gott in uns hineingelegt hat, dass wir es wollen umsetzen, nicht um unser Willen, sondern um Gottes Willen, wird jetzt Zentrum. Ein Mittel wird zum Zweck. Und somit drehen wir uns nicht mehr um Gott und wir suchen nicht mehr zu dienen, sondern wir suchen bedient zu werden. Und wenn wir etwas tun, tun wir es auch nur, damit es uns gut geht, dass ich stehe im Mittelpunkt. Die Quelle ist natürlich Luzifer, wo man alles übernommen hat, die Menschen, und dann nimmt man auch von Tieren. So, der Mensch versteht nicht, woher er sich abhängig gemacht hat. Und diese Abhängigkeit beginnt natürlich mit der Schließung der Ehe von den beiden und endet mit Tod, Ehebruch, körperliche Gewalt oder was auch immer. Und in diesem Fall hier muss die Ehe beendet werden, weil sie falsch geschlossen war oder sozusagen nicht einmal gültig war vor Gott, obwohl auch Kinder aus diesen Ehen entstanden sind. So war es ja eine Ehe. So, die Familie ist also der Grundbaustein der Gesellschaft. Deshalb, wenn die Familie richtig tickt, dann kann auch die Gesellschaft richtig ticken. Wenn sie aber nicht, dann gibt es ein Problem. Und das Problem der heutigen Familien ist, dass man ein Bedürfnis zu einem Zweck macht, dass jeder sucht das Seine in der Ehe und dass aus dem Miteinander, das Gott gemacht hat, ein Voneinander geworden ist. Man lebt jetzt nicht miteinander, sondern man isst sich gegenseitig auf. Und man ist sich meistens dieses Prozesses nicht einmal bewusst. So, wenn Gott derjenige ist, der die Ehe gemacht hat, dann hat er ihr natürlich auch Regeln gegeben. Und da die Ehe ja das Bedürfnis nach einem Partner etwas ist, das Gott in uns hineingelegt hat, dann kann das natürlich in die falsche Richtung gehen, wenn man sich nicht an die Regel hält, wie Gott sie gemacht hat, dass die Ehe funktionieren soll. Und so finden wir schon ganz am Anfang in der Heiligen Schrift, im ersten Buch Mose, Kapitel 6, 1 und 2, die interessante und traurige Tatsache, dass sich aber die Menschen begannen zu mehren auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Kinder Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie sie schön waren, und nahmen zu Weibern, welche sie wollten. So, wer sind jetzt diese Kinder Gottes? Sind es nicht Menschen? Und viele interpretieren hier hinein das, was dort nicht steht und auch nicht stehen kann, weil es gibt keine Verbindung zwischen einem Außerirdischen oder einem Engel. Ein Engel hat nicht mal einen Körper. Woher sollen diese Kinder kommen? Außer, dass sie die Kinder des Seth sind, die Nachkommen von Adam und Eva sind. Und die Kinder der Menschen, oder hier genannt sind die Kinder des Kains. So, der Kain vermehrt sich und der Seth vermehrt sich. Und jetzt kommt es zu einer Vermischung dieser Reihen, was dazu führt, dass das ganze Volk, die Menschen auf der Erde, innerhalb von nur 1300, 400 Jahren so abfällt, dass Gott sagen muss im Kapitel, in Vers 5, aber wir können ab Vers 3 lesen, da sprach der Herr: Die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen lassen, denn sie sind Fleisch. Ich will ihnen noch Frist geben, 120 Jahre. Es waren auch zu der Zeit Tyrannen auf Erden, denn die Kinder Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ein Kinder gebaren, wurden daraus Gewaltige in der Welt und berühmte Männer. Da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da, da reute es ihn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, von Menschen an bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Das heißt, ihr seht, die Menschen werden durch diese Vermischung, die Kinder Gottes, die ja Gott treu waren, werden dadurch in den Zustand gebracht, dass niemand mehr errettet werden kann. So, hier ist es von Anbeginn, finden wir das Problem des Menschen in seiner Neigung. Das heißt, die Kinder Gottes, die Nachfolger Gottes, werden angezogen von den Frauen des Nachkommens, des Kains. So, wir können nichts dafür, dass Gott es so gemacht hat, dass die Frau schön sein muss und dass sie uns anzieht. Und als Mann kann ich das sagen, und jeder Mann wird mir da folgen, dass gewisse Frauen ihn anziehen. Das ist nicht eine willkürliche Handlung, die ist völlig unwillkürlich. Du siehst jemanden, du siehst eine Frau und bist angezogen von ihr. Ob sie dann eine große Nase hat, eine kleine, was auch immer sie ist, sie hat etwas, einen Charme, der dich als Mann anzieht. Und so hat es Gott gemacht. Er hat es aber auch so gemacht, dass man über diese Anziehungskraft seinen Verstand setzt. Das heißt, die Anziehungskraft ist im Instinkt, ist in den Körper gelegt, der Verstand ist im Geist, und der Verstand sollte die Anziehungskraft lenken in die richtige Richtung. Aber wie wir hier schon sehen, ganz am Anfang gehen die Kinder Gottes, das heißt die Nachfolger Gottes, gehen in dieses große erste Problem, dass sie ihrer körperlichen Neigung, ihres Instinkts nachgehen. Und wir finden die erste Geschichte oder eine der Geschichten, ich kann nicht alle aus der Heiligen Schrift nehmen, aber wenn wir sie so durchgehen, so sehen wir, dass diese Mann-Frau-Beziehung ein Problem darstellt, wenn der Instinkt des Mannes nicht beherrschbar ist. Das heißt, wenn der Verstand nicht mehr ihn steuert, sondern der Instinkt so stark wird, und es liegt ja nicht am Instinkt, sondern am Herzen, das heißt, der Mensch erkennt in seinem Irrtum, dass er ein Gott ist, nicht, dass er die Kontrolle verliert. Er meint sogar vielleicht, dass er je mehr, je besser hat, je mehr Frauen da sind. Und wir finden die Geschichte in der Heiligen Schrift des Propheten Bileams, der sagt, ich kann das Volk nicht fluchen, weil sie unter dem Segen Gottes stehen, aber ich kann euch zeigen, wie ihr sie aus dem Segen Gottes entfernen könnt. Jetzt könnte man sagen, naja, liegt es jetzt alles an Gottes Segen? Ja, es liegt alles an Gottes Segen. Gott würde nicht eingreifen und muss nicht eingreifen, wenn jeder das tut, wie er es nach seinem Gesetz gemacht hat, dass es tut. Und so sagt er, wenn ihr es schafft, dass ihr die eure hübschen Frauen schickt in das Lager der Kinder Israel und die Männer dort von ihnen angezogen werden und es zu einer Mischung kommt, dann wird das zu einem Abfall führen und dann verlieren sie den Segen und dann können die sie bekämpfen, weil der Schutz Gottes fällt dann weg. Und so war das auch geschehen. Ihr könnt es nachlesen in der Geschichte Israels. Herr Samson war ein besonderer Mann, geboren auf einen Befehl Gottes. Die Eltern hatten klare Anweisungen getroffen, wie er leben sollte und so weiter. Und Samson wird verführt von einer philisterischen Frau. Das heißt, er ist angezogen von ihr und sagt seinen Eltern, nehmt sie mir zur Frau. Und wo das wiederum ein Problem war, er hat sich nicht davon abgekehrt. Die Frau war sein Schicksal. Der starke Samson, der von Gott übernatürliche Kräfte bekommen hatte. Die lagen nicht in seinen Haaren, seine Haare waren nur ein Bild davon. Er fiel unter eine Frau. Ja, er hat sich bekehrt. Aber als er dann starb und seinen Zweck dann doch noch erfüllte, um Israel zu befreien von der philistischen Macht, da starb er mit ihnen zusammen. Eine traurige Geschichte eines starken oder schwachen Mannes. Dann kommt dieser Weiseste von allen, der von niemandem anderen verführt wird, außer von den Frauen seiner Zeit. Seine Weisheit hat ihm anziehend gemacht für die Frauen. Und da er König war, konnte er sich so viel Frauen leisten, wie viel er wollte. Gott hat natürlich von Anfang an die Monogamie gemacht. Aber wir finden in den ersten Schriften, der siebte, glaube ich, nach Adam, hat sich dann zwei Frauen genommen. Und Gott hat nicht interveniert, und er interveniert auch damals nicht, um jetzt zu forcieren das Gute, weil er das nie tut, sondern er lässt es zu, dass der Mensch mehrere Frauen, der Mann mehrere Frauen hat, um zu zeigen, was für eine katastrophale Folge das hat. Und das lässt er zu von Anfang bis zum Ende. Weil es ist in Gottes Interesse, dass der Irrtum des Menschen, der ja versteckt in seinem Herzen ist, hervorkommt. Und so ist Salomo zwar weise, aber er verfällt diese Sünde. Und letztendlich ist es wegen dem, was er tat, dass sich das Volk entfernte und die babylonische Gefangenschaft auftrat. Und jetzt sieht Nehemia, dass man in derselben Situation ist. Und wo soll das wieder landen? Früher oder später kann das Volk seinen Auftrag nicht erfüllen, es landet in der nächsten Gefangenschaft. Und so ist es ja auch gekommen dann, als die Römer das Volk Israel übernahmen und Juda und Jerusalem. Zur Zeit Jesu waren sie ja eine Macht oder sie waren eine besetzte Macht. Die Saliten waren nicht frei. Doch nicht, weil sie Gott treu geblieben sind, sondern weil diese Untreue in der Ehe zu all diesen Katastrophen führte. Und Gott möchte, dass das klar wird, dass das nicht funktionieren kann. So, es gab aber auch Probleme mit den einheimischen Frauen. Der Isaak geht und sein Vater holt ihm eine Frau aus dem eigenen Verwandtschaft. Aber sie sind nicht gar die harmonischste Ehe, wie wir dann aus der Geschichte sehen. Der David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes und geht treu mit Gott. Aber es kommt die Zeit seiner Prüfung. Er ist nicht im Krieg, anstelle im Krieg zu sein. Er ruht sich zu Hause aus. Und wenn man nichts zu tun hat, dann geht man halt auf den Balkon und sieht so, was in der Nachbarschaft passiert. Und er sieht dort eine hübsche Frau, nicht eine Jungfrau, nicht eine Frau, die er hätte nehmen können zu seinen anderen Frauen, sondern es ist die Frau eines anderen Mannes. Und er weiß es. Und er holt sie dennoch in seinen Palast und fällt in die tiefste Not seines Lebens. Da David durch diesen Fall wurde so viel Elend. 4 seiner Söhne sterben. Einer auch, weil er mit seiner Schwester unbedingt schlafen muss, weil er nicht warten kann und fragen kann, ob der Vater sie ihm zur Ehefrau nimmt. Nein, er muss sie missbrauchen. Und dann fragen sich manche Leute, warum hat Gott das alles so zugelassen? Nun, weil er möchte, dass wir sehen, was in uns steckt, wie schlimm es ist, wenn da keine Kontrolle ist über den körperlichen Instinkt. Und wir haben ja diese 2 wesentlichen körperlichen Instinkte, den Sexualinstinkt und den Appetit. Ja? Der David fällt und sein Fall führt zu den Folgen, die man nicht verstehen kann. Natürlich, der Salomo ist der Sohn von dieser Frau, der zweite, weil das erste Kind stirbt. Und die Geschichte geht einfach so weiter. Und dass eine Frau schön ist, finden wir im Propheten Hesekiel. Der Prophet Hesekiel, der ein Bild ist für Gott, er hat eine Frau und diese Frau ist eine sehr hübsche Frau. Er sagt, sie ist die Lust deiner Augen. Und Gott sagt ihm am Morgen, ich werde dir die Lust deiner Augen wegnehmen. So Gott hat es gemacht, dass eine Frau die Lust unserer Augen hat. Nur hier in diesem Bild stellt diese Frau Jerusalem dar. Und er sagt, Jerusalem wird zerstört werden. Und es wird niemand dafür auch nur weinen können. Wir finden eine Jeremia, der weint darüber, aber sie wird nicht beklagt. Und so muss Hesekiel, als seine Frau am Abend stirbt, darf er nicht trauen, weil es wird nicht getrauert werden um diese Stadt Jerusalem, dass die Lust der Augen Gottes, er wollte, dass er ein Volk hat, das ihn darstellt, aber es hat nicht geklappt. Und der Nehemia weiß das und deshalb trifft er diese Maßnahmen. So, in der Bibel hat Gott klar gemacht, wen sollte man heiraten und wen nicht. Von Anfang an ist die Ehe eine Verwandtschaft. Ja, die Eva war 100% von Adam. Und als Abraham seinem Sohn eine Frau haben will, dann sagt er seinem Knecht unter Schwur, dass er geht und nicht eine Frau nimmt aus den Töchtern der Kanaaniter, sondern zur Verwandtschaft oder Luther setzt zu meiner Freundschaft und nimmst dort Isaak eine Frau. So die Rebekka ist die Verwandte von Abraham und so heiraten sie unter sich. Wenn man wissen, von Anfang an gab es ja die Heirat, ging ja nur in der Weise, dass man sagt, es war eine eine, in dem Sinne eine Inzucht. Das heißt, man konnte nur unter Cousinen oder Brüdern und Geschwistern heiraten, sonst hätte, wäre ja nie eine Vermehrung stattgefunden. Und es sollte auch keine Schwierigkeiten dadurch geben. So, Jakob, der Sohn des Isaak, heiratet seine Cousinen. Wir kennen die Geschichte. Lea, die nicht so ein schönes Gesicht hat, und Rahel, die hübsch ist. Zu Rahel war er angezogen, zu Lea nicht. Der Vater der zwei Töchter betrügt den Jakob, Jakob auch ein Betrüger war, indem er ihm die Rahel verspricht, aber ihm letztendlich die Lea verpackt, serviert. Und so muss er dann nicht nur 7 Jahre dienen, sondern 14, aber er hat schon nach einer Woche, nachdem er Lea geheiratet hat, bekommt er die Rahel als Ehefrau. Dann gab es feste Regeln, wie die Priester die Söhne Aarons, wen sie zu heiraten hatten und wen nicht. Gott sagt, eine Jungfrau soll er zum Weibe nehmen, aber keine Witwe, noch Verstoßene, noch Geschwächte, noch Hure, sondern eine Jungfrau seines Volkes soll er zum Weibe nehmen. So, das heißt, es sollte aus seinem Volk sein und sie sollte Jungfrau sein. Sie sollte nicht eine Witwe noch, ja, weil es immer um ein Bild geht, was Gott nach außen mit der Ehe. Und da die Priester ja die sozusagen das Bild für Christus waren, war auch das Bild für die Stadt, womit Christus ja das Volk, das Gott darstellt, Jerusalem, die Braut des Lammes, dass das eine reine Frau sein muss, ja, eine Jungfrau und nicht irgendwo herkommt. Und dann sagt Paulus, ein Weib ist gebunden durch das Gesetz, solange ihr Mann lebt, so aber ihr Mann entschläft, ist sie frei zu heiraten, wen sie will, nur dass es im Herrn geschehe. Das heißt, die Regeln der Ehe ändern sich nicht, auch wenn die Zeiten sich ändern. Gott ist ein Gott, der sich nicht ändert. Und die Ehe sollte so gehalten werden, wie Gott es vorgegeben hat. Und dafür gibt es natürlich bei der Partnerwahl, muss es um ein Zusammenpassen sowohl des Körperlichen, ja, der Körper, der Instinkt muss passen und natürlich der Charakter. Die müssen kompatibel sein, damit sie zusammenarbeiten können. Es kann nicht einer schnell, der andere langsam oder der eine hier das Interesse haben, der andere dort, sondern kann man nicht gemeinsam den Weg gehen. Deshalb müssen die Charaktere passen. Und auch die Körper müssen zueinander passen. Weil es ist die einzige Beziehung, in der es zu einer Intimität kommt, in der die Sexualität stattfindet. In keiner anderen Beziehung hat Gott die Sexualität hineingesetzt, außer in die Ehebeziehung. So, deshalb hat er sie ja auch deutlich gemacht. Wir müssen immer diese zwei Faktoren berechnen. Es gibt so viele Probleme, weil der eine sagt, naja, die Frau ist so eine liebe Frau, sie ist nicht so hübsch, aber dann heirate ich sie trotzdem. Und dann hat er ein Leben lang ein Problem, weil er nach anderen Frauen schauen muss, die auf seinen Instinkt passen. Deshalb sollte sowohl der Instinkt als auch der Verstand befriedigt werden. Das heißt, man sollte in einer Einheit des Körpers und des Geistes zusammenkommen. Und der Charakter ist etwas Geistiges, das ist die Summe unserer Gedanken und Gefühle, das heißt, wo der Körper angeregt wird, und damit sollte der Charakter und der Körper zusammenpassen. Man kann nicht einfach aus Mitleid oder so, wie so manche sagen, heiraten. Aber es ist durch den tiefen Betrug unseres Herzens. Wissen wir nicht mehr, was wir tun sollen. Der Mensch dreht sich um sich selbst und so trachtet er nur nach sich selbst. Deshalb, wenn heute eine Ehe Erfolg haben soll und wenn heute sie den Zweck erfüllen soll, eine Zelle in der Gesellschaft zu sein, wo Kinder heranwachsen, wo Dinge richtig passieren, muss es eine Grundvoraussetzung geben, nämlich, dass sie neu bekehrt sind, das heißt, dass sie neugeboren sind und in einem Prozess des Kampfes stehen gegen die falsche Natur. habe ich nicht Christus in meinem Herzen? Ist das Leben Jesu nicht, zumindest hat es nicht begonnen in mir, so wie das bisschen Sauerteig, was man in den Teig tut, begonnen sich zu vermehren, dann führt das in der Ehe zu einer großen Katastrophe. Und ich sehe es täglich in meiner Praxis. Ich sehe, wohin es führt, wenn Vater und Mutter, Mutter und Vater sich nicht verstehen. Wenn jeder um sich selbst sich dreht, wenn jeder sein eigenes Ding sucht, obwohl sie bekennen, sie sind Christen. So, es muss eine Reform geben in unseren Ehen. Nun, es muss nicht so sein, dass sich einer, der gläubig ist und ungläubig, sich trennen muss voneinander. Die Schrift sagt, dass das nicht notwendig ist. Aber was notwendig ist, ist, dass jeder seinem Weg nachgehen muss. Natürlich kann ein Gläubiger und Ungläubiger das Werk nicht erfüllen, was Gott dieser Ehe vorgegeben hat. Ja, der eine kann das tun, wozu ihn Gott persönlich gerufen hat, aber wozu die Ehe da ist, kann nicht wirklich geschehen. Deshalb müssen wir heute, wenn wir wollen, dass die Ehen funktionieren, klare Grundsätze haben. Und würden sie, auch wenn sie sich geheiratet haben und passen nicht zusammen, aber würden sie sich beide bekehren, so könnten sie wegkommen von der Not, dass sie von dem anderen befriedigt werden wollen, und könnten ein Bild herstellen, das Gottes Wesen und Charakter darstellt. So, wir bräuchten eine klare Erkenntnis und eine klare Lehre über den Menschen und was ist denn wie die Wahl des Ehepartners stattfinden soll. Leider haben wir es nicht. Als ich dann nach meiner Heirat Eheberater werden wollte, weil ich wollte alle Leute warnen, damit sie wissen, worum es geht in der Ehe, guckt dich ja nur jeder an und man weiß nicht, wieso man es tun soll oder nicht tun soll. So, der Mensch ist nicht mehr Herr seiner Kräfte, weil er nicht kann anders außer seinem Instinkt zu folgen, wenn das Ding hier existiert. Ich konnte meinen Instinkt nicht zurückhalten. Ich hatte keine Möglichkeit, vor meiner Bekehrung Kontrolle zu haben über meinen Sexualinstinkt. Erst durch die Bekehrung, durch das Leben Jesu in meinem Leben, habe ich die Kontrolle bekommen und kann sie ausüben. Das heißt nicht, dass Gott uns die Anziehungskraft einer Frau wegnimmt, dass sie uns anzieht, aber wir müssen nicht mehr nachgehen, weil es geht nicht mehr um uns. Wir wollen ja nicht jemanden um unser Willen, sondern um Gottes Willen haben oder nicht haben oder miteinander etwas vollbringen. So, das wäre viel zu sagen zu diesem Thema, aber unsere Zeit ist schon vorbei. Ich möchte aber noch einen Aspekt erwähnen. Die Ehe ist auch ein Bild zwischen Christus und seinem Gemeinde. Und seine Gemeinde wird dargestellt mit Jerusalem. Das heißt, wir müssen wissen, es ist so notwendig, dass wir verstehen, was bedeutet es. Und hier steht bei den 144.000, denn sie haben sich nicht befleckt mit Frauen. Das heißt, sie sind Jungfrauen, steht hier, und sangen ein neues Lied, Offenbarung 14, Vers 3 und 4, vor dem Stuhl und vor den vier Tieren und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, denn die 144.000, die erkauft sind von der Erde, diese sind's, die mit Weiben nicht befleckt sind, denn sie sind Jungfrauen und folgen dem Lamm nach, wo es hingeht. Diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen, Gott und dem Lamm. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das, dass diese nicht befleckt worden sind? mit Weibern. Das heißt, es sind sie Jungfrauen im Sinne dessen, dass sie nicht geheiratet haben. Und das ist nicht gemeint in diesem Text. Deshalb brauchen wir immer das Gesetz. Warum sollen sie nicht heiraten? Die Heirat hat Gott gemacht. Sie sind nicht Zölibatäre, sie sind nicht Menschen, sie sind nicht Mönche oder, ja, weil es gibt ja unter ihnen sowohl Frauen als auch Männer unter den Erstlingen. Es sind nicht nur männliche, die hier gemeint sind. So was bedeutet es, sie haben sich nicht befleckt. Das heißt, sie sind Gott treu gewesen. Sie gehen nicht und machen einen Bund mit den anderen Kirchen sozusagen, mit den anderen Frauen, weil eine Frau ist auch eine Kirche, sie ist, sie stellt eine Religion dar und wir kennen die in der Offenbarung, die Hure und wir kennen die reine Frau. Deshalb ist es wichtig, es geht hier, ist man jetzt in Christus ganz, macht man Kompromisse mit anderen, so wie hier das, die Völker wollten ja nicht, dass Sanballat und Tobia und die Samariter mithelfen an dem Bau Jerusalems, weil sie gehörten nicht dazu. Sie waren ja nicht eins mit dem Volk. Hier geht es darum, dass diese Menschen kompromisslos dem Herrn dienen und sich mit keiner falschen Lehre, mit keiner falschen Kirche oder Organisation beflecken. Sie gehören Gott alleine. Sie sind diejenigen, die erkauft sind von den Menschen, weil sie in ihrem Herzen Christus alleine haben und keine andere fremde Lehre, keine fremde Religion. Sie wandeln in völliger Reinheit. Das heißt, sie sind in ihrem ganzen Wesen ein heiliges Volk, unbefleckt von einer falschen Lehre, weil das Gesetz ist geschrieben in ihr Herz. Sie haben den Namen des Vaters und des Lammes auf ihren Stirnen. Deshalb ist auch heute der Ruf, danach sich zu trennen. Nicht zu trennen jetzt in der physischen Art und Weise, sondern, ich meine in der Ehe zwischen Mann und Frau, sondern sich zu trennen von all dem, was falsch ist. Weil diese Menschen hier haben ihre Kleider gewaschen in dem Blut des Lammes. Sie haben entfernt all das, was falsch ist. Sie haben die falsche Natur entfernt, die sie gebunden hat an Menschen und an falsche Lehren. Sie haben das alles entfernt und sie sind alleine im Bund mit Gott. Es bindet sie an nichts, an die anderen. Diese Natur bindet uns an Menschen, bindet uns an das Falsche. Und diese Natur muss gekreuzigt werden. Und diese Menschen haben das Ziel erreicht. Sie gehören Gott alleine. Sie haben sich von allem getrennt, was diese Bindung, diese Sünde betrachtet, zu vertrauen auf Menschen. Und sie vertrauen Gott allein. Zu welcher Gruppe möchtest du gehören? Willst du halb-halb sein? Willst du Gott und Menschen? Das geht nicht. So lasset uns klar werden, unsere Herzen reinigen. Das Leben Jesu muss komplett unser Leben werden, damit wir eines Tages mit dem Lamm vor Gott stehen, auf dem Berg Zion. Amen.